Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Herr Jesus Christus, mach Augen und Ohren uns auf, Verstand und Herzen weit. Amen. Liebe Gemeinde, am Stirnende des kleinen Raumes stand Phoebe auf. Es war schon dunkel geworden. Jemand löschte die Lichter. Dann sagte sie: Ich bringe Nachricht von Paulus. Die Augen und Ohren von etwa 20 Frauen, Männern und Kindern waren voller Spannung auf sie gerichtet. Phoebe hatte einen weiten Weg hinter sich, eine beschwerliche Reise von Korinth in die Reichshauptstadt, erst mit dem Schiff nach Brundisium und dann die Via Appia hinauf bis nach Rom. Sie kannte ihn persönlich, dem noch keiner der Anwesenden begegnet war. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. Phoebe war seine Mitarbeiterin. Und mit einem Brief hatte er sie losgeschickt nach Rom. Aus Korinth ein Brief an alle geliebten Gottes und berufenen Heiligen. Und nun stand sie da und entrollte im flackernden Schein einer einzigen Kerze das Papyrus, das sie mitgebracht hatte. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, las sie. Den Worten von Paulus leiht sie ihre Stimme. Sie spricht von Paulus Wunsch, selbst nach Rom zu kommen. Dann trägt sie seine Gedanken über die Kraft des Evangeliums vor, über die Verfallenheit aller Menschen an Sünde und Schuld und die Freiheit, die der Glaube an Jesus Christus schenkt. Zum allerersten Mal werden Paulus Gedanken in Rom laut. Aber es ist eine helle, eine weibliche Stimme, die den Raum füllt. Und alle wissen, dass Phoebe als Frau und als Mensch genau kennt, wovon Paulus schreibt: Die ganze Schöpfung seufzt und liegt in Wehen. Ach, das Seufzen der Kreatur. Das kennen Sie alle auch. Sie können davon in der Zeitung lesen. Lange Artikel über die Angst jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger, die ihre Namen auf den Klingelschildern abkleben, nachdem die Hauswand mit Davidsternen, mit Hakenkreuzen beschmiert wurde. Die ihre Kinder nicht mehr zur Schule schicken, weil die auf dem Weg oder auf dem Schulhof beschimpft, bespuckt wurden. Nachzulesen sind hasserfüllte Kommentare von Passanten, die einer Mahnwache für die aus Israel verschleppten jüdischen Geiseln begegnen. Nachzulesen ist, dass in manchen Berliner Bezirken das Tragen einer Kippa unmöglich geworden ist, weil man damit nicht unbeschädigt vom Hermannplatz zur Sonnenallee kommt. Und auch ich selbst, der ich kein Jude bin, seufze in mir, ja möchte schreien vor Ekel und Scham, dass das möglich ist in Deutschland im Jahr 2023. Sie hören vom Seufzen der Kreatur in den Nachrichten. Weltweit berichten Imkerinnen und Imker seit den späten 1990er Jahren schon von einem plötzlichen und unerklärlichen Sterben von Bienenvölkern. Nicht nur Honigbienen, auch Wildbienen. Schätzungen gehen davon aus, dass auf der ganzen Welt täglich insgesamt etwa 130 bis 150 Tierarten unwiderruflich aussterben. Genau beziffern kann das natürlich niemand. Zwei Drittel der Weltbevölkerung leiden jedes Jahr mindestens einen Monat lang unter schwerer Wasserknappheit. Zwei Drittel der Weltbevölkerung, mindestens einen Monat lang, Jahr für Jahr. Täglich sterben rund 1000 Kinder an Krankheiten, die durch verschmutztes Wasser ausgelöst werden. Und sie sehen das Seufzen der Kreatur im Fernsehen, im Internet, Fahnen der Hamas bei einer Demo vor dem Berliner Dom, 173 Hingerichtete im Iran, allein in diesem Jahr. Eine Frau weint vor ihrem zerschossenen Wohnhaus mitten in Kiew. Und sie sehen es ohne Filter, wenn sie auf der Straße um sich blicken, den obdachlosen Mann mit seinem Hund, der vor seinem Zelt unter der Eisenbahnbrücke am Alexanderplatz sitzt. In der Tat, auch wir selbst, die wir den Geist haben, seufzen und sehnen uns nach der Erlösung, nach dem Ende dieses Schreckens. Phoebe muss das alles gar nicht aufzählen, denn alle wissen, wovon sie spricht, wenn sie sagt, dass die Schöpfung leidet. Der Tod ist allgegenwärtig in dem kleinen Haus in Rom, schon wegen der hohen Kindersterblichkeit. Die durchschnittliche Lebenserwartung der 20 Menschen dort liegt bei etwa 45 Jahren. Alle wissen, dass das Leben vergänglich ist, ohne dass es vergänglich sein wollte, denn alles Leben strebt nach Selbsterhaltung. Dass die Welt und unser Leben vergänglich sind, das ist ohne unseren Willen so. Und Phoebe liest die Worte des Paulus mit Nachdruck. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Ja, das kennen die Leute aus eigener Erfahrung. Aber dann in der klaren, hellen Stimme Phoebes hören sie einen Satz wie ein Hammerschlag. Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Boah, das kennen sie nicht aus eigener Erfahrung. Diese Hoffnung ist nicht aus der Welt ableitbar. Dass dieser Zeit Leiden nicht bloß einen Sinn haben, vielleicht haben sie gar keinen Sinn, sondern dass dieser Zeit Leiden zu etwas führen, das können wir nicht ablesen aus dem, was wir sehen. Dass dieser Zeit Leiden vernachlässigbar sein sollen gegenüber einer Herrlichkeit, die erst noch aufscheinen muss an uns, in uns, durch uns. Das ist ein provokativer, ein missverständlicher und das ist ein gefährlicher Satz. Ob die Leute ihre Stirn gerunzelt haben, ungläubig, geschnaubt, aber es ist ja kein Donnerhall, mit dem sie das verkündet, sondern es ist ihre zarte, ihre weibliche, ihre klare, ihre helle Stimme, die nachdenklich und freundlich das Unausdenkliche liest. Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Das Kapitel der Dogmatik, in dem die christliche Theologie diese Fragen verhandelt, heißt Eschatologie. Ein schönes Wort. Die Lehre von den letzten Dingen. Was geschieht, wenn die Welt auf ihr Ende zugeht? Was kommt danach? Kommt etwas danach? Wonach? Und hat das, was da kommt, Bedeutung für das, was vergeht? Große Fragen allesamt. Wunderbare Fragen. Ein wenig aus der theologischen Mode gekommen, aber für den Glauben, für die ganz persönliche Frömmigkeit, sind sie doch so zentral. Eine wesentliche Einsicht im Zusammenhang dieser Fragen verdanke ich Dietrich Bonhoeffer. Dieses Leben, So können wir im persönlichen Umfeld immer wieder erleben und wissen es ja auch selbst, dieses Leben ist vergänglich, ist mit Paulus' Worten ein Leben in der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Mehr noch, diese Welt, so können wir lesen, hören und sehen, ist manchmal wirklich das Letzte. Aber da greift nun die eschatologische Unterscheidung, die ich eben bei Bonhoeffer gelernt habe, zwischen vorletzten und letzten Dingen. Ich zitiere: Es gibt eine Zeit des Zulassens, des Wartens, des Vorbereitens Gottes. Und es gibt eine letzte Zeit, in der das Vorletzte gerichtet wird und abbricht. Luther musste durch das Kloster. Paulus musste durch die Gesetzesfrömmigkeit. Ja, der Schächer musste durch Schuld ans Kreuz, um das letzte Wort zu hören. Es musste ein Weg gegangen sein. Es musste die ganze Länge des Weges der vorletzten Dinge durchschritten sein. Es musste ein jeder unter der Last dieser Dinge auf die Knie sinken. Und doch war dann das letzte Wort nicht die Krönung, sondern der vollständige Abbruch des Vorletzten. Angesichts des letzten Wortes stand Luther und Paulus nicht anders da als der Schächer am Kreuz. Es muss also ein Weg beschritten werden, obwohl es doch keinen Weg zu diesem Ziel gibt. Und dieser Weg muss bis zu Ende gegangen werden. Das heißt, bis dorthin, wo Gott ihm sein Ende setzt. Das Vorletzte bleibt also bestehen, obwohl es durch das Letzte gänzlich aufgehoben und außer Kraft gesetzt wird. Zitat Ende. Eine Zeit des Zulassens, Wartens, Vorbereitens Gottes ist diese Zeit. Das sehen wir nicht aus ihr heraus. Denn die Hoffnung, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Dass dieses Seufzen der Kreatur nicht das letzte Wort ist, sondern nur ein vorletztes. Dass dieses Seufzen der Kreatur auf etwas hinführt, zu etwas führt, nämlich zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Das können wir nur glauben. Und man darf es auch nicht zu früh sagen. Vor allem denen nicht, die mitten im Seufzen stecken. Phoebe nähert sich dem Ende des Abschnitts, der uns heute zur Predigt aufgegeben ist. Und zum wiederholten Mal schaut sie aus dem Papyrus auf, das sie schon bis zur Hälfte vorgelesen hat. Sie schaut in die Gesichter ihrer Zuhörenden. Der kleine Tertius ist schon eingeschlafen. Aber die Augen der alten Lydia sind hellwach und strahlen fast im Dämmerlicht der einen Kerze. Sie, denkt Phoebe, während sie liest, ist dem Tode vielleicht am nächsten von uns. Die Gicht hat ihre Hände entstellt. Sie kann nicht mehr liegen ohne Schmerzen und ihre Haut bekommt schon Risse und Druckstellen. Und nicht immer kann sie ihre Mahlzeiten bei sich behalten. Vielleicht versteht sie Paulus am besten von uns, denkt Phoebe. Und da treffen sich ihre Augen mit denen von Lydia. Und es ist ihr, als lese Phoebe diese Worte nur für sie. Ja, wir sehnen uns nach der Erlösung, nach der Kindschaft. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Phoebe hat weitergelesen, während sich Lydia so ihre Gedanken macht. Aber jetzt bleibe ich hängen. Geduldiges Abwarten? Das ist so meine Lebenshaltung gar nicht. Ich weiß auch ein bisschen etwas über Phoebe. Diakonin war sie, Gemeindevorsteherin in Kerenche, eine, die zupackt, die vor dem Leiden ihrer Schwestern und Brüder nicht ekelt, die Gemeindeglieder juristisch berät, Nein, die Hände in den Schoß legen war auch nicht Phöbes Lebenshaltung. Sie hat angepackt, wenn es nötig war, im Vorletzten. So wie auch Bonhoeffer die Hände nicht in den Schoß gelegt hat. Und widerspricht nicht auch er dem Paulus, selbst wenn der so zauberhaft vorgetragen wird? Es ist ein Weg zu gehen, obwohl es doch keinen Weg zum Ziel der ewigen Herrlichkeit gibt. Einen Weg, der weiß, wie das Ziel aussieht. Und auf diesem Weg braucht es Menschen, die das Seufzen der Kreatur aushalten, den gequälten Kreaturen beispringen, das Nötige sagen und tun. Christenmenschen, die sich in das Vorletzte einmischen, in der Hoffnung auf die Welt Gottes, die das letzte Wort hat. Liebe Schwestern und Brüder, ein Kollege aus meiner alten Heimat, aus Karlsruhe, erzählt von einer eschatologischen Schlüsselerfahrung. Und mit ihr möchte ich heute schließen. Es war damals im Reihenhaus an einem Novembernachmittag vor langer Zeit, als er die dunkle Steintreppe hinaufging. Oben auf der Treppe stand seine 4-jährige Tochter und löschte das Licht. Dann sagte sie: Papa, ich spring jetzt. Ihm sprang fast das Herz aus der Brust. Dann hat er sie aufgefangen und festgehalten und geschwiegen, denn es war ein heiliger Moment. Ja, so müsste das sein, mit dem Hoffen auf das, was man nicht sieht. Es ist nichts zu sehen von Gottes Herrlichkeit. Alles ist dunkel. Aber so möchte ich den Mut haben, hineinzuspringen in die dunkle Welt. Und am Ende in die geöffneten Arme eines Vaters, der mich auffängt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.